Dreh die Platte auf und hör genau hin in Episode 110 von What's the Story, dem Fotografie-Podcast, sprechen Alex, David und Nico über die Magie von Plattencovern. Warum ein gutes Foto mehr ist als ein Bild, nämlich Erinnerung, Haltung und Emotion. Zwischen Hammer, Hoodie und Heavy Metal wird klar, Fotografie macht Musik sichtbar. Und manchmal unvergesslich, Vinyl und Fotografie, ein kleiner Ausflug in die Kunst der Plattencover. Viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt Musik.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Oder, wie heute, um die Geschichten hinter Plattencover. Das ist ein Thema, was ich schon immer mal besprechen wollte und ich freue mich total, das heute mit zwei ganz wunderbaren Fotografen zu machen. Wir haben einmal die internationale, große internationale Folge heute. Wir haben einmal in Portugal live zugeschaltet. Nico, schön, dass du da bist. Hi.
Schönen guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Das erste Mal hier bei euch, ne?
Ja, super. Und in Norwegen, as always, der wunderbare Alex. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, moin, moin. Und hallo, Nico. Willkommen.
Danke.
Und ich stinke ab hier in Bochum. Aber ich bin auch glücklich hier. Insofern, ich habe zwar kein Meer, dafür aber schöne Sonne, wenn ich gerade mal aus dem Fenster gucke. Wir nehmen heute auf an Pfingstmontag, 10 Uhr morgens, bei Nico 9 Uhr morgens und haben uns ganz spontan gestern zusammengeschlossen, um über dieses coole Thema zu sprechen. Bevor ich so ein kleines Ding hier mal kurz referiere, was ich mir gestern aufgeschrieben habe, direkt einmal rein die Frage, Nico, welche Platte, egal ob Vinyl, Kassette, CD, Spotify, hast du zuletzt gehört und bewusst auf das Cover geguckt?
Mhm. Tatsächlich jetzt Bob Marley und das Album Exodus. Da hatte ich mich mit auseinandergesetzt. Einfach bezüglich, ich hatte den Film geschaut, das Biopic, wo da rauskam. Und ich wusste gar nicht so viel über Bob Marley. Für mich war das eigentlich immer früher so einer, der so ein bisschen gern was raucht und gute Musik macht, aber ich wusste ja gar nicht, was da wirklich dahinter steckt und habe mich da jetzt ein bisschen mit auseinandergesetzt und dieses Album Exodus ist echt krass.
Das ist noch eine Musikrichtung, die bei mir so gar nicht richtig eingeschlagen hat, tatsächlich so Reggae, Reggaeton. Ich höre es gerne, wenn es so zitiert wird, also zum Beispiel Jan Delay hat ja auch gerne so einen Reggae-Einschlag in einigen Songs und so. Das finde ich dann auch ganz geil. Ich weiß nicht, ob ich ein komplettes Album durchhören könnte in dem Style. Aber Bob Marley, geiler Typ. Vielleicht kannst du gleich noch zwei, drei Sätze dazu sagen.
Ja, klar, natürlich.
Alex, du hast gestern bis auf die Leiter gestiegen. Wir haben es bei uns im Broadcast-Channel. Oh! Vielleicht das direkt zum Anfang. Schön, dass ihr da seid. Wir haben bei Instagram einen Broadcast-Channel ins Leben gerufen, der heißt Shownotes. Und in diesem könnt ihr alles, was in den Shownotes steht, einfach auch direkt anklicken und wir werden da auch noch euch begleiten im Zuge für die Sendung. In der Vorbereitung werden wir ein paar Sachen reinholen. Wir werden euch da Abstimmungen hinstellen und wir werden euch einfach mitnehmen, viel mehr als wir es sonst machen. Wenn ihr Bock habt und Instagram euch das anbietet, kommt gerne in den Broadcasting-Channel. Es wird schön dort. Alex, dort haben wir das Foto gepostet, wie du die Leiter in dein Wohnzimmer gepackt hast und von oben diverse Albumcover fotografiert hast.
Ja, ich habe, also zuerst, da muss ich noch ein bisschen zurückdrehen. Also ich, als es da hieß, wir machen eine Folge über Plattencover, bin ich erstmal an meine eigene Plattensammlung gegangen, deshalb dementsprechend auch Platten gehört, beziehungsweise mir ein paar Lieder aufgelegt und mit Bob Marley triffst du bei mir auch einen Sweet Spot, Nico. Und bin dann auch bei alten Ska-Platten gelandet, wie den Specials und Madness, die ziemlich geile Cover hatten. Und dementsprechend habe ich die dann auch gehört. Und mit der Leiter, das war dann der zweite Teil dieser Exercise, dass ich die CDs und Platten genommen habe, auf denen meine Fotos sind und die habe ich fotografiert.
Okay, wow. Auf denen deine Fotos sind und das waren ja, keine Ahnung, 40 Platten, die da lagen.
11 Platten und ich habe gezählt 80 CDs, ja.
Boah.
Ja, ist jetzt Indie-Label, ne? Das ist jetzt nicht hier Weltherrschaft oder Sony oder wie heißen sie alle, oder Spotify heutzutage. Aber es gibt halt eben noch Nischen, da sind diese analogen oder physikalischen Abspiel-Dinger. Die kommen ja wieder, Kassetten, da können wir uns ja nachher auch nochmal drüber unterhalten, sind ja auch wieder am Aufsteigen. Ich habe gestern mir nochmal ein paar Statistiken angeguckt, dass die Verkaufszahlen steigen. Wird natürlich weiterhin nischig bleiben, aber nichtsdestotrotz, es geht um Subkulturen und ich finde, das ist wichtig, das ist gut, das macht Spaß und ja, einfach toll, was da passiert.
Also, wenn ich da auch was sagen darf, Alex, also ich liebe persönlich auch alles, was nischig und Subkultur ist. Und auch mit dem Thema Kunst, ich glaube, da kann man sich, wenn es um sowas geht, viel, viel besser auch noch ausdrücken und sich auch mit dem Musiker auseinandersetzen. Und ich habe auch durch sehr, sehr viele Jahre in der Popindustrie schon vieles auch hinter verschlossenen Türen mitbekommen. Und ich weiß, wenn es um so eine Gestaltung geht von so einem Album, also ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber da geht es natürlich darum, um wie verkaufe ich mit dem Foto die meisten Platten. Und da spielt zum Beispiel mehr halt die Rolle, so einfach das Gesicht von einem Künstler oder Künstlerin vorne drauf zu sehen, ist manchmal wichtiger als jetzt vielleicht eine politische Botschaft, wo man quasi nicht so viele damit verkauft und im Endeffekt sich einfach das Label durchsetzt, aber gar nicht so die künstlerische visuelle Vision. So, und das geht wiederum gerade so bei nischigen Indie, Pop oder wie auch immer. Da steht halt jetzt einfach ganz vereinfacht gesagt die Kunst im Vordergrund und man kann sich da kreativer ausleben.
Ja, richtig. Da ist ja, ich glaube, bei diesem größeren Künstler, bei dem Mainstream, wenn man den so nennen will, da bist du ja im Spannungsfeld von der Kunst und des Kommerz. Ich nehme an, dass du dann eben dementsprechend verkaufen willst. Aber ich bin da ganz einig mit dir, dass durch diese Subkulturen beziehungsweise Kassetten, Vinyl, vielleicht auch analoge Fotografie, wird ja auch eine ganz andere Kultur erschaffen oder verschiedene Linien in der Kultur eröffnet. Und das ist einfach schön zu sehen, die dann teilweise natürlich beim Mainstream wieder aufgenommen werden, wie wir das ja gesehen haben. Oder ich habe letztens ja über Skaten unterhalten und es ist einfach Wahnsinn, was für eine Kraft und Inspiration dahinter stehen kann.
Wir haben viele, viele Sachen jetzt schon gestreift, über die wir vielleicht gleich noch so ein bisschen deep diven und nochmal tiefer reingehen. Ich habe gestern diverse Rabbit Holes tatsächlich geöffnet hier zu Hause und war irgendwann so lost, dass ich mich dann durch Fußball nur wieder.
Moment, David. Ja. Welche Platte hast du denn zuletzt gehört?
Ah, oh. Ich habe tatsächlich...
Du kommst ja nicht davon.
Ja.
Die Schlümpfe.
Ist meine Stimme so? Warte, man muss ja noch einen Schluck trinken. Ist meine Stimme, klinge ich wie Schlümpfe?
Ich fand es nur meinen Kopf witzig.
Ich habe tatsächlich heute Morgen Coldplay aufgelegt. Ich weiß, die viele von euch da draußen werden sagen, Mainstream, waren früher viel geiler und so. Ja, mag sein, ich mag sie trotzdem und ich habe heute Morgen das Coldplay-Album aufgelegt und habe es auch schon fotografiert und habe nur gedacht, und da sind wir wieder auch komplett beim Thema, Platten und Vinyl, mein Gott, ist das alles ästhetisch. Also wenn man so einen Plattenspieler da hat, der sieht nach was aus, dann stellt man das Plattencover davor oder daneben, dann wir machen das als Fotografen natürlich eins intensiver, dann gucken wir noch, okay, dann könnte man noch die Pflanze mit reinnehmen, irgendwie als Vordergrund oder was auch immer. Und schon bist du dabei, irgendwie das Cover und die Platte und den Plattenspieler zu zitieren sozusagen und in deine Kunst mit einzubauen, weil es dich einfach inspiriert, währenddessen läuft die Musik und irgendwie bist du dann im Hier und Jetzt und erlebst das und das macht dann zum Beispiel einfach eben auch diese Kunst und diese Vermischung zwischen Musik und visuellem künstlerischen Schaffen, so, ne? Also diese Verbindung, dass wir dann dadurch auch nochmal kreativ werden und ihr da draußen habt das mit Sicherheit auch schon mal gemacht, dass ihr irgendwie ein Coffee-Table-Book irgendwie habt und da eine schöne Platte draufgelegt habt, um dann ein cooles Foto zu machen. Oder wie ist das bei euch? Ohne Leiter, Alex.
Ja, natürlich. Wenn ich irgendwie eine coole Single oder irgendwas aufgelegt habe, jetzt in letzter Zeit habe ich das mir öfter gemacht, aber dann hat man dann noch schon mal ein Foto genommen, weil es einen gewissen Vibe gibt, ein gewisses Feeling. Es fühlt sich gut an. Du bist gut drauf an einem Samstagmorgen mit dem Kaffee oder die Sonne scheint oder meinetwegen regnet es auch, dann hast du was Melancholisches. dann machst du einfach ein Foto. Ob ich es jetzt teile, ist was anderes. Wahrscheinlich hätte ich es früher öfter geteilt. Heute vielleicht nicht mehr so. Vielleicht sollte ich das machen. Mal gucken.
Ich habe mal das letzte Mal, also wo ich sowas gemacht habe, also jetzt gar nicht fotografiert, aber ich habe mir mal das letzte Vinylalbum, das ich gekauft habe, das war von Kitschkrieg, wo das rauskam. Und habe mir auch zusammen, in dem Zusammenhang gab es auch das den Billband. Und ich habe dann in Heidelberg, bei uns gibt's einen Kaffee, oder das heißt Kaffee Friedrich, und da steht ein ganz großer Schallplattenspieler drin. Und da darf man auch auflegen, wenn man Bock hat. Und da habe ich auch damals einen Shoutout gemacht, dass ich an dem Tag das neue Album von Kitschkrieg habe, den Billband, mich einfach reingesetzt, habe das die CD auf die CD, die Schallplatte drauf. Am ganzen Tag, ganzen Tag gefühlt 2-3 Stunden einfach die Platte durchlaufen lassen und Leute eingeladen. Dann haben wir zusammen den Billband angeschaut, also auch so diese Kitschkrieg-Stimmung von Trettmann damals. Und dieses alles schwarz-weiß, das Feeling, haben wir dann zusammen den Billband geschaut, Kitschkrieg gehört und andere mussten mithören. Dabei wird ein Kaffee gezippt, das war ganz schön.
Ja, es ist nicht nur das Erlebnis alleine, irgendwie die Scheibe aufzulegen und dann im Moment zu sein, sondern das kann natürlich auch irgendwie gemeinsam sein.
Da war halt dann mal Heidelberg, schöne Heidelberg, war dann halt gefühlt grauer Beton. Aber
kennt ihr den Instagram-Trend beziehungsweise diesen Filter Everything Looks Like an Album Cover? Das ist so ein, ne?
Ja, das haben wir vor Jahren mal gemacht mit Photoshop. Dass du so ein Overlay drüber gelegt hast über die Fotos.
Genau, und das gibt's jetzt als ist aber auch schon ein paar Tage her, irgendwie als diese Vorlage, die man dann in den Stories teilt. Und da ist es total spannend, weil selbst der Küchentisch mit der gebrauchten Serviette und dem Rest von der Pasta oder so sieht durch diese Vorlage tatsächlich aus wie so ein Albumcover. Also irgendwie, ja, alles könnte aussehen wie ein Albumcover, aber ich frage mich immer, reicht das, um das zu legitimieren, dass man sagt, ja, okay, klar, ist ein Albumcover, weil das nimmt ja eigentlich das Ganze, was dahinter steckt, so ein bisschen hops. Ich habe gestern, wie gesagt, ein bisschen was nachgelesen und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die trage ich jetzt mal möglichst frei vor, ich versuche nicht, das abzulesen, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es wichtig fand. Vielleicht gebt ihr mal eure Einschätzung dann dazu. Also das Cover ist eine Einladung, es ist nicht nur eine Verpackung. Das Cover ist Irritation oder Einstieg, mal Erklärung, mal Ausrufezeichen, aber nicht selten einfach nur Kunst. Es gibt ganze Ausstellungen, unzählige Bücher und Bestenlisten über ikonische, die besten, legendärsten Albumcover. Und übrigens auch, das habe ich noch heute Morgen nachgeguckt, unzählige Podcasts, vor allem im US-amerikanischen Raum, die sich komplett nur den Albumcovers widmen, was ich crazy finde. Und wir streifen das Thema heute mit dem Fokus Fotografie. Also wir gehen nicht in die Tiefe und es ist ja, ein Albumcover kann ja auch Design sein. Das kann ja alles Mögliche sein. Wir gucken heute auf Fotografie. Wie empfindet ihr das, dieser Punkt mit Einladung versus Verpackung?
Ja, auf jeden Fall ist das eine Einladung, beziehungsweise soll ja ein Eyecatcher sein, auch so wie Nico schon sagte, soll es zum Verkauf anregen. Es geht ja um Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, es ist noch mehr als das. Es muss ja auch noch weitertragen. Ich meine, wenn du jetzt die Platte oder die CD oder meinetwegen bei die Spotify das Ding runtergeladen hast, muss es ja eigentlich noch weitergehen. Ob bei den elektronischen Sachen hört es wahrscheinlich dann so ein bisschen auf. Da hast du das geile Cover vielleicht noch auf deinem Telefon, dass du siehst, wenn die Tracks sich abspielen, aber bei physikalischen Dingen. Ja, wie das schon beschrieben, du hast es ja nachher in der Hand, du hörst da rein, guckst mal zumindest mal kurz hinten drauf, wenn da die Lyrics sind oder die anderen Fotos, die Collagen. Da ist ja noch ganz oft bei ernsteren Künstlern noch eine Message dahinter, die eventuell versteckt ist, ob jetzt audiomäßig oder auch visuell oder kombiniert. Klar. Aber ich denke, da hört es nicht auf, oder?
Wenn ich so aus meiner Erfahrung sprechen kann, also ich bin ja auch ein Kind der 80er und zum Musik hören oder Musik kaufen, ja, du musst halt auch in den Schallplattenladen oder in, was gab es da noch, Saturn, Mediamarkt, wie auch immer. Und da stand man halt so vorne dran und hat so alles durchgeschaut. Und im Prinzip war das Cover das Entscheidende, für was man sich interessiert hat. Also diese Einladung kam definitiv bei mir über das Cover. Und ich war auch teilweise 12 oder 18 und 8 oder 10, 12 Jahre. Und da wirkt halt so ein Cover von Iron Maiden, oder das ist in dem Fall ist keine Fotografie, aber halt so ein Artwork. Oder also ich war irgendwie voll geprägt oder getriggert von allem, was Heavy Metal war. Das war also aus der Augen von einem 10-Jährigen, sage ich mal, das war halt der Shit. Und das hat mich so getriggert. Und an für sich habe ich gedacht, warum hat es mir keine Angst gemacht? Weil da halt irgendwelche Monster drauf waren, oder bei Manowar, da waren halt irgendwie so durchtrainierte langhaarige Männer mit irgendwelchen Schwertern und Drachen und Dämonen und so. Aber das hat mich voll getriggert, und diese harte Musik, das hat mich voll interessiert und also gar nicht abgeschreckt oder sowas, aber so dieser Kick, dieses das harte Cover und dann diese Sachen da so rein, das war ein Rundum-Erlebnis dann und so, aber man hat so ganz bewusst, ohne dass man vorher die Musik gehört hat, was ich nochmal sagen möchte, dieses Album gesehen und schon so ein Feeling aufgebaut. Und das hat ganz lange dieses 1:1 Format Dings da betrachtet, so groß und nicht halt so Thumbnail auf dem Handy. Und das war ein Erlebnis. Und dann so mit dieser Neugier, jetzt habe ich so 3 Zentimeter rausgesucht und dann das andere. Und dann noch mit irgendwann nach Hause nehmen und dann halt 6 Stunden das Ding durchschauen und dann die Schallplatte aufmachen. Da war noch ein Artwork noch zusätzlich dabei, noch das andere. Das ist halt ein unbeschreiblich tolles Erlebnis. Und wie gesagt, die Einladung war halt ganz klar das Cover so. Und was dann im Kopf so passiert, bis man die Musik hört.
Ja, leider trifft das nämlich immer zu. Ich habe das auch oft gemacht, bin dann sehr oft auf die Füße oder auf die Schnauze gefallen, Musik oder Platten nach Cover zu kaufen. Weil ich habe auch eine Zeit lang als DJ gearbeitet. Da ist es, du suchst ja dann gewisse Genres und gehst durch die ganzen Crates durch und kriegst die staubigen Finger. Und habe das dann auch oft gemacht, das könnte hier die Richtung sein. Und dann, scheiße, komplett verarscht worden. Aber nichtsdestotrotz, das Geile ist eben, wenn du halt im Plattenladen bist und durch diese Kisten durchgehst oder CDs meinetwegen, und du siehst ja, du bekommst ja automatisch einen Kontakt mit Musik außerhalb deiner Bubble beziehungsweise mit neuen Künstlern, und das ist halt unheimlich spannend. Und wir hatten zwar immer Platten zu Hause, aber als ich das erste Mal im Plattenladen dann Cover von Blue Note gesehen habe, von diesem Jazz-Label, ich konnte es gar nicht fassen, was ich da gesehen habe. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für geil? Also du siehst diese geile Fotografie von diesen Jazzmusikern. Du siehst, die sind in Action, oder das ist ein sehr intimer Moment. Und dann diese geile Grafik und Typografie dazu. Ich weiß, ihr kennt ja Blue Note? Mhm. Warte, ich habe hier
ein Buch. Ich
Rabbit Hole gestern. Ich war drin.
Oh, sorry. So eng alles hier. So ist hier. Naja, halt Herbie Hancock, ja. Lou Donaldson, Sonny Rollins. Müsst ihr nachher mal googeln. Kam in den 50ern auf. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die ersten Plattencover überhaupt waren, aber das fing ja, glaube ich, in den 30ern, 40ern schon an. Aber da gibt's nochmal eine ganz eigene Geschichte zu. Und da kommst du natürlich auch ins Rabbit Hole, wie dieser Fotograf und dieser Grafikdesigner, wie die gearbeitet haben. Da habe ich mich mal eine Zeit lang mit beschäftigt. Und das ist echt krass. Also dieser Katalog an Albumcovers, es ist eine eigene Kunstform geworden. Ich nehme an, dass auch viel nachher davon kopiert wurde. In den 60ern, vor allen Dingen, und 70ern, op-artmäßig. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja, es ging darum, Platten zu kaufen nach Cover. Habe ich auch oft gemacht. Aber oft liegt die gute Musik ja auch hinter so einem White- oder Black-Cover, ne? Oder wenn du halt solche Testpressungen hast, die kennst du natürlich nicht. Aber Blue Note, das war schon ein ziemlicher Augenöffner, als ich die das erste Mal gesehen habe.
Ja. Ich kann euch eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, wenn ihr Bock habt.
Ja, gerne.
Ihr hättet auch Nein sagen können, ich hätte sie doch erzählt. Ich habe damals eine Kassette gekauft zum Geburtstag, ich glaube, von meiner Mama, bei uns im Supermarkt. Im Dorf bei Münster, im Supermarkt gab es so Kassetten, da gab es dann auch für mich immer die Benjamin Blümchen und Pumuckl und sowas. Und da gab es aber auch Musikkassetten. Ich habe dann gedacht, okay, ich schenke meiner Mama eine Musikkassette zum Geburtstag. Und dann habe ich tatsächlich nach Alben, also nach Cover ausgesucht, ohne zu wissen überhaupt, was das für eine Musik ist. Und dann gab es eine Kassette mit so einem ganz süßen Kaninchen vorne drauf. Und das war für mich ganz klar, dass das das Geschenk für meine Mama wird, weil ich das Kaninchen cool fand. Habe ich die gekauft, eingepackt und am Geburtstag hat meine Mama das dann ausgepackt und hat sich natürlich, ob wir es gefreut, also auf jeden Fall so getan, weil es war halt überhaupt nicht ihre Musik. Ich habe gerade versucht zu googeln, Albumcover Kaninchen. Ich weiß nicht mehr, welcher Künstler es war, aber es war ein deutscher, ich glaube ein deutscher Schlager, war überhaupt natürlich nicht die Art der Musik, die meine Mutter gehört hat.
Ich habe schon gedacht, so was richtig Anstößiges, so Red Hot Chili Pepper oder
irgendwas. Ich glaube, das hätte sie gefeiert, aber deutsche Schlager war auf jeden Fall nicht das, was bei uns zu Hause lief. Das war die Einladung für mich als Kind, war das Cover, um dann zu sagen, oh, das ist doch bestimmt ein schönes Geschenk, ohne zu wissen, was überhaupt da für Musik drauf ist. So kann es auch funktionieren.
Oh. Es hätte auch mit dem, fällt mir jetzt gerade ein, so unschuldige Cover, das eine Album von KIZ. Und diese Frau, diese schöne Katze hebt, das wäre auch so ein Ding. Und die, aber so die Texte, was man mit Album hat, das würde ich keinem Jugendlichen oder Kind zutrauen. Aber ja.
Nee, besser nicht. Also da geht's so ein bisschen auseinander, die Inhalt und Einladung.
Ja, definitiv.
Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich in meinem CD-Laden früher, als ich ein bisschen größer dann war und wusste, dass nicht das Kaninchen da drauf den Inhalt der Musik auch bestimmt, dass ich im CD-Laden trotzdem auch für mich die ersten Platten nach Cover auch gekauft habe. Heute eine Person, völlig zu Recht Persona non grata, aber ich habe sehr viel Rap und Hip-Hop und Soul gehört als Jugendlicher und habe dann gestöbert in dieser Ecke und habe dann mir zwei CDs gekauft. Einmal R. Kelly, 12 Play, weil ich das Cover so cool fand. Ich kannte den Künstler damals noch nicht. Das war auf jeden Fall für mich damals dann mindblowing, weil ich habe danach alles von R. Kelly mir gekauft und gehört, weil ich die Musik einfach richtig, richtig gut fand. Und Naughty by Nature habe ich auch wegen des Albumcovers gekauft, 1993. Das sind jetzt auch keine mega Artworks gewesen. Es waren halt einfach schwarze Musiker auf dem Cover und ohne irgendwie eine besondere Message oder sowas. Aber ich fand einfach die Fotografie cool und deshalb habe ich mir die beiden Scheiben gekauft. Habt ihr auch solche anderen Erfahrungen noch gemacht? Also Treffer sozusagen, wo das Versprechen des Covers dann auch gelungen war mit der Musik, die ihr noch nicht kanntet.
Meine erste Punkplatte waren die Goldenen Zitronen.
Aha.
Und das Album ist, was war das? Porsche, Genscher, Hallo HSV. Und das sind schon abgefahren. Ich glaube, die habe ich gerade rausgesucht irgendwo. Die habe ich, kann ich gleich nochmal zeigen. Ja, wenn ich mich an den Platten erinnere, als wir klein waren und dann auch ein bisschen größer noch da reingegangen sind und an Fotos erinnere, sind natürlich immer die Beatles, die aufgefallen sind. Abbey Road, klar. The Doors, Morrison Hotel zum Beispiel, ist ja auch ein ganz berühmtes Foto. Auch eine geile Geschichte, die dahinter steht. Was gab's noch? Prince, kann ich mich noch irgendwie so locker dran erinnern, dass er auch immer ziemlich abgefahrene Cover hatte. Michael Jackson natürlich auch, der immer auf seinem Album war. Ja, Bad ist natürlich auch ein ikonisches Album, simpel, aber in seinem Style, schwarz-weiß angezogen und so. Ne? Das ist schon krass. Was gab's noch? David Bowie hatte, glaube ich, auch immer ziemlich abgefahrene Dinger. Ja, und dann kamen halt schon Beastie Boys und auch Pink Floyd zum Beispiel. Gibt's übrigens eine ganz geile Doku. Kennt ihr die? Squaring the Circle.
Über Pink Floyd?
Nee, über das, über die Künstler, die Albumcovers für Led Zeppelin, Pink Floyd gemacht haben. Gibt's, glaube ich, auf Netflix, habe ich vor 2 Jahren mal geguckt. Squaring the Circle und wie hieß die noch? Hypnosis hieß die Agentur. Ziemlich abgefahrene Doku, das sind irgendwie so. Die haben irgendwie zusammen studiert, war das jetzt in Cambridge oder Oxford, keine Ahnung. Und die hängen halt mit Pink Floyd und den Typen zusammen ab. Und die wurden dann halt gefragt, könnt ihr nicht die Cover machen oder wir machen die Cover für euch. Und die sind dann halt explodiert in den Ende der 60er, 70er, dass alle großen Künstler zu denen kamen und wollten die Cover von denen haben. Da sind auch, da hat diese ikonischen Cover entstanden, wie hieß es hier, Wish You Were Here mit den zwei Männern, die sich die Hand geben, wo der eine in Flammen aufgeht. Schon abgefahren, was sie da gemacht haben. Also die Doku geht auch ein bisschen auf die Fotografie ein. Das fand ich eigentlich am interessantesten und wie sie natürlich die dann im Nachhinein manipuliert haben teilweise. Aber krass, wie die das alles noch versucht haben, echt zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie das Album heißt mit diesen mit diesem Ballon, das in Form eines Schweins ist und über dieser Fabrik schwebt. Warte mal, ich hatte das irgendwo rausgesucht. Animals hieß das, genau. Und wie sie das halt versucht haben zu rekreieren. Also es ist absoluter krass. Also es ist, wie viel Arbeit da und Penetranz dahinter gestanden hat. Also es waren wohl auch nicht so die einfachsten Charaktere, wie das auch in der, zumindest in der Doku übertragen wird, aber ist schon spannend und interessant zu sehen. Nico, sorry, ich habe so lange geredet.
Ja, also im Prinzip ganz viele von deinen Geschichten so kann ich genauso bestätigen, hatte ich auch. Was ich mir noch jetzt gerade nochmal Gedanke in meinem Kopf kam, weil auch nochmal vorhin angesprochen wurde mit diesem Filter. Was ist eigentlich so das Grundrezept von einem guten Cover? So, was macht das aus? Also wenn man es schon, wie gesagt, mit dem Handy auf die Serviette und den dreckigen Tisch oder benutzten Tisch fotografieren kann, sieht aus wie ein Cover. Was sind so die zwei, drei Grundrezepte so dafür, dass es als das durchgeht oder schon, dass es artsy wirkt? Also was gibt's da zum Beispiel bei dieser App so was es ausmacht oder?
Also ich glaube nicht, da liegt halt so ein komischer pastelliger Filter, glaube ich, drüber und dann so Dinge, die sich wiederholen in puncto Typografie, liegt dann ein bestimmter Font drüber und was natürlich vor allem die Wiedererkennung eines Albumcovers in diesem Filter widerspiegelt, ist das Format. 1:1.
1:1, ja.
Ja.
So. Siehst du auch den Abdruck der Platte dann da drauf? Ist das auch noch so engraved oder so, dass du das unten siehst?
Nee.
Ich kenne den Filter nicht. Ja, ich denke, ein gutes Cover ist ja, ich meine, wenn wir jetzt über Fotografie reden, wie bei jedem guten Foto, da ist ja irgendwie eine Aufteilung, eine Gestaltungswelle ja dahinter. Da muss ja Spannung sein, da muss eine Story sein.
Ja.
Darüber geht's ja hier im Podcast. Ne? Ja. Du musst ja irgendwas erzählen in dem Foto. Natürlich kann eine Serviette und ein dreckiger Teller eine Geschichte erzählen. Am besten noch ein paar Kippen daneben oder sowas. Und dann geht das ja auch schon. Ich nehme an, es geht halt um dieses Feeling, was du vermitteln willst. Plus der Farben. Gibt natürlich auch Schwarz-Weiß-Cover, aber wird ja auch oft viel mit Farben gearbeitet.
Ja, ich habe gestern Abend einen Text gelesen auf fotowissen.eu von dem Kollegen Peter Roskoten oder Roskoten. Ich habe ihn gelesen und mich drüber gefreut. Shoutout, wir packen den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes oder in unseren Broadcast-Channel. Übrigens auch, Alex, die Links gerne zu den beiden Dokus, die du gerade angesprochen hast.
Ja, natürlich.
Und er schreibt hier, weil du es auch vorhin einmal schon reingebracht hast, die Beatles. Die Beatles waren natürlich auch, ich will nicht sagen Vorreiter, aber hatten auf jeden Fall auch super erfolgreiche Alben, nicht wegen der Fotografie, aber sicherlich auch mit der Fotografie. Und er schreibt hier über ein Foto, das Album heißt Please, Please Me. Und da ist der Fotograf Angus McBean, der hat die Beatles in so einem Treppenhaus abgelichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von unten nach oben fotografiert. Und Nico, um deine Frage zu beantworten, auch hier ganz klare Regeln der Fotografie. Leading Lines, die zu den vier Protagonisten führen, eine bestimmte Ästhetik in dem Foto selbst, aber auch Regeln gebrochen dadurch, dass dieses Foto total schräg ist, was irgendwie dazu führt, dass es viel los ist und irgendwas mit dir macht und es nicht irgendwie langweilig ist, sondern einfach auffällt. Die Beatles haben natürlich auch mit Abbey Road ein Foto geschaffen, was bis heute ständig nachproduziert wird. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da draußen schon.
Also witzigerweise, wenn ich Hochzeiten in Heidelberg fotografiere, da gehen wir oft in so einen Spot unter der alten Brücke. Und da muss man über so einen Zebrastreifen laufen. Und da sieht man auch das Schloss und alles. Und wie oft sage ich dem Brautpaar, wenn man über diese Straße, also über diesen Zebrastreifen, hier machen wir das Beatle-Cover. Und dann wissen die ganz genau, hier, den hier.
Ja, genau.
Ja, also von da, ich reproduziere, ich bin einer davon.
Ja, aber das ist doch total krass, wie diese Kunstform, die Teil einer anderen Kunstform ist, ein popkulturelles Ereignis ist, ne, was sich auch wiederholt. Also zum Beispiel auch das legendäre Cover von Nirvana mit dem Baby im Pool. Oder? Also Jeder, ich glaube, jeder da draußen weiß sofort, von welchem Album ich hier spreche.
Absolut.
Gab es da nicht irgendwie mal nochmal von den jetzt wieder volles gefährliche Halbwissen von mir. Aber gab es da nicht irgendwie mal nochmal so einen juristischen Streit, weil sich der Typ, also das Baby, irgendwie jahrelang später gemeldet hat und irgendwie da keine Freigabe gegeben hatte, die Eltern und sowas. Gab es da nicht irgendwie so mal eine Story?
Irgendwas gab es da, ja. Ja.
Ja, irgendwas klickt da, aber ich bin kein Gossip-Typ, der das bis zum Ende verfolgt hat. Sollen wir es kurz live recherchieren oder?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant, oder? Jetzt hier im Podcast. Du könntest vielleicht nachtragen mit einem Link zu einer Story oder
sowas. Ja, das ist gut. Das ist gut. Alex, wenn du nochmal auf deine 80 plus 40 Albencovers, die du geschossen hast, zurückkommst. Was war denn deine Recipe, dein Rezept für ein gutes Albumcover?
Gar nichts. Also es ist eine ganz witzige Geschichte, weil ich hätte eigentlich nie gedacht, dass meine Fotos auf dem Albumcover landen könnten, würden, sollten. Weil ich habe einfach geschossen, was ich geschossen habe. Die Landschaften und die Situationen, die ich geschossen habe. Das ging erst eigentlich vor einigen Jahren, ist ein paar meiner Fotos, jetzt kommen jetzt... Da schließt sich der Kreis. In der letzten Folge, als wir die Konzertfotos von Tycho oder Scott Hansen gesprochen haben, hatte ich ja auch schon seinen Blog erwähnt, diesen ISO 50 Blog, der leider jetzt ein bisschen oder ziemlich verwaist ist, wo es viel auch um Audiovisuelles ging, also viel auch Plattencover, viel Fotografie, viel Musik. Und da wurden dann auch, einmal haben die meine Fotos dort gepostet. Und daraufhin habe ich dann doch einiges an Resonanz bekommen und unter anderem von einem kleinen Plattenlabel aus Valencia in Spanien. Grüße gehen raus an Augustin. Der betreibt so ein kleines Indie-Label für Ambient und Drone Music. Also ich hatte vorher noch nie Kontakt mit diesem Genre. Keine Ahnung. Ich habe Hip-Hop, ich habe Northern Soul, ich habe sowas von Punk gehört, so ein Kram. Und dann kam er plötzlich auf mich zu, hör mal zu, hast du Lust oder können wir nicht mal ein Bild oder hat diese Bilder oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das denn entstanden sind. Auf jeden Fall sind wir in Kontakt. War sehr netter Kontakt, sehr professionell auch. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir in Austausch gegangen sind. Aber er hat mir jetzt irgendwie nicht reingefunkt, wie ich was fotografieren soll. Er hat mir eher meistens dann eine Situation beschrieben oder mir manchmal auch die Musik geschickt oder worum es ungefähr geht oder hat sich da noch mein Feed angeguckt. Hier dieses Foto, könnten wir das verwenden? Hast du es in einer gut genugen Auflösung? Oder dann habe ich ihm die geschickt. Er hat die manchmal jetzt nicht bearbeitet, aber er hat manchmal ein bisschen rausgecroppt oder die das dementsprechend übers Cover verteilt. Und das war dann eher so ein, wie soll man sagen, respektvolles Miteinander. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Also keiner hat irgendwie dem anderen irgendwie reingeredet. Hin und wieder kam manchmal der Künstler noch dazu, aber er war eigentlich so der Middleman. Ja, wie gesagt, ich habe da eigentlich nur weiter fotografiert, das, was ich mache. Und offensichtlich habe ich da irgendwie einen Punkt getroffen oder einen Vibe getroffen, den diese Künstler oder auch eben Augustin gut fanden, passend fanden. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Ich hatte mir das zwischendurch mal überlegt, ja, ich gehe jetzt raus und mach mal so ein Foto, was da und dazu passen könnte. Aber das fühlte sich nicht richtig an, weil das bin ich nicht und kann ich nicht so. Macht mich vielleicht jetzt auch nicht zu dem besten Künstler, wenn ich das nicht so gut planen kann. Aber ja, ich weiß nicht. Das ging einfach, passierte natürlich. Und so ist das dann auch. Und dann sind ein paar Fotos von mir dann auf den Alben gelandet. Und auf Vinyl ist natürlich doppelt schön, wenn man die dann ein bisschen größer hat. Und und da hat mir dann immer ein paar Kopien zukommen lassen danach natürlich und gab es auch ein bisschen Promomaterial, so kleine Poster oder auf Polaroid gedruckt und das Schöne ist eigentlich, was ich damit oder mein Erlebnis damit war, dass ich halt durch die Fotografie und Musik in Kontakt mit anderen Künstlern gekommen bin und wir halt zusammen irgendwas geschaffen haben und wir, da kommen wir ja wieder, was wir am Anfang meinten, irgendwie eine Kultur oder Kunst produzieren. Das hätte ich vorher nie gedacht. Ich meine, Leute, die Drone machen, das höre ich nicht. Ambient vielleicht kann ich mir mal antun und auch hören im Hintergrund, wenn ich arbeite. Aber ist schon krass, was sich da für Welten manchmal auftun und dass die halt sich durch meine Fotografie angesprochen haben, gehabt haben, fühlen. Also das ist echt irgendwie krass. Da gibt's natürlich manchmal auch dann Resonanz von Leuten auf Instagram. Ich habe die Platte gekauft, geile Cover und bipapo. Und das ist dann doch schön zu hören, um dass da so Hand in Hand geht und Ja, ist irgendwie geil. Macht Bock.
Nico, hast du schon ein Albumcover geschossen?
Ich habe schon häufiger Covers gemacht. Und ich finde es auch schön, wie sich dadurch auch Türen, also wie Alex gerade auch gemeint hat, aufstoßen. Also es geht gar nicht so drum auch. Also einerseits stoßt man durch die Fotografie Musiktüren auf in Genres, wo man gar nicht sich so privat umgibt. Und auf einmal erfährt man da neue Konzepte und ja, finde es doch ganz toll und erweitert sozusagen seinen Horizont. Genauso war es bei mir zum Beispiel jetzt, wenn ich zurückdenke, Prinzip kommerziell erfolgreichste Cover, aber gleichzeitig das schönste Artwork, was ich da geschossen habe. Ich fotografiere für Hoodblack.
Mhm.
Das ist Gangster-Rap.
Heidelberger Gangster-Rap?
Nee, das ist nicht aus Heidelberg, ist aus Ludwigshafen. Hoodblack ist schon eine sehr große Nummer in Deutschrap. Ich glaube auch irgendwas Top 5 oder Top 10 mindestens. Und ja, ich persönlich höre jetzt keinen Gangster-Rap oder habe auch jetzt nicht die gleichen Probleme wie die Jungs und bin im gleichen Umgebung aufgewachsen. Trotzdem hat man sehr gute Zeit miteinander und ich finde es super spannend, das auch zu dokumentieren. Also ich fotografiere für die auch. Nur kann man das schwer an die große Glocke hängen, weil das ist ja alles maskiert und anonymisiert und die zeigen ja gar nicht die Gesichter, es gibt keine Interviews. Es gibt nur einmal eine tolle Arte-Dokumentation von denen. Das kann ich jedem empfehlen. Ist super spannend. Und es ist quasi eine sechsköpfige Band. Alle, wie gesagt, maskiert. Und ja, auf jeden Fall durfte ich für die das Album Cover Xabat fotografieren. Das war auch 2024 deutsche Charts Platz 8 gelandet. Also es kam gut erfolgreich raus. Und auch da wieder diese eine Brücke, also Subkultur meets Mainstream. Also auch da kann man durch jede Form von Regeln brechen auch in diese Nische reinkommen. Und ja, das Cover war sehr spannend, weil einmal das Wort Xabat, das ist halt so, oder was bedeutet das? Das ist sehr schwierig, alles zu interpretieren, weil wie gesagt, es gibt keine Interviews von denen. Xabat ist auch ein erfundenes Wort, ist so eine Mischung aus Arabisch und Kurdisch und ist irgendwie so ein Slangwort, was die halt so erfinden. Und unterm Strich muss man da auch gut reinhören, die Texte. Es steht im Endeffekt für vielleicht Loyalität und Ehrgeiz, aber wer weiß, ob das so ist. Und ich musste auf jeden Fall ein Artcover fotografieren und hatte dann als Location in Ludwigshafen random, also einen richtig untergerockten Hinterhof. Und also auch da, wo die herkommen, aber denen geht's mittlerweile gut. Und da habe ich eine riesengroße Tafel, ein weiß gedeckter Tisch und dann auch richtig groß, also große Karaffen, Wein, es gab Hummer, es gab so ein richtig Hähnchen, wo man so auseinanderzieht und alles. Und trotzdem halt die, ja, wo die herkommen, aber auch trotzdem die Jungs meinen es schon ernst, ist schon Criminal Love Vibe so. Also dann auch, und auch so, auch von allen Kulturen, wo die kommen ja von überall aus der Welt. Und dann, ja, man muss auch mit Lichtstimmung einen gewissen Mut erzeugt. Plus, es hat Gott sei Dank noch angefangen zu regnen, das macht es so ein bisschen rougher. Haben wir dann auch alles durchgezogen und auch für meine Lichtassistenten war das ein schwieriger Job, weil es hat ordentlich geregnet. Und man war auch unter Zeitdruck, nicht nur wegen Regen, sondern weil wir natürlich auch einen Polizeieinsatz, wie immer, mal wieder ausgelöst haben. Also ich wusste, ich habe schon das Blaulicht im Hintergrund gehört, also ich musste wirklich unter Zeitdruck da handeln und bin richtig stolz auf das rausgekommene Coverfoto, was da auf der CD oder auf dem Vinyl und was auch immer da jetzt gedruckt wird.
Ich habe so viele Bilder gerade im Kopf. Wie geil wäre es gewesen, wenn im Sprech, die Cops dann angekommen wären und auf dieser langen Tafel. Ja, aber auf dieser langen Tafel dann die Rapper so Hände hinter den Rücken und der Typ ist dann mit seinem Gesicht irgendwie in der Soße vom Hummer und das ist so das Artwork. Geil, geile Geschichte. Wie bist du da dran gegangen? Also hattest du das mit denen vorher besprochen, was du vorhast, oder weil du gesagt hast, war auch schwierig, irgendwie das zu visualisieren, weil du die Platte nicht kanntest, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also die hatte ich, also ich kannte die Musik generell, aber das neue Album kannte ich noch nicht. Ich kommuniziere da viel übers Management tatsächlich, und der Manager ist auch gleichzeitig Art Director und ist so mein Sprachrohr, weil ja, es ist auch super, die Jungs zu erkennen, weil wie gesagt, wenn du jetzt Musikvideos und so weiter anschaust, sind die halt alle vermummt und auf einmal ist auch immer schwer zuzuordnen, wer gerade ist, wenn die jetzt gerade unkommt. Und ich hatte viel mit Management im Vorfeld abgesprochen, auch meine Ideen, und wir mussten auch viele Dinge, wir mussten Motorräder, also so Motocross-Motorräder noch organisieren und so, und denn diesen Tisch und das Essen und so weiter, das haben wir dann schon im Vorfeld organisiert, und ich hatte schon in meinem Kopf schon irgendwie so eine Vision, und das dann halt unter Zeitdruck dann irgendwie noch rauszuhauen, das war dann ganz cool. Und auch so, man erkennt die gar nicht so explizit. Also ich habe die auch so von der Lichtsetzung noch irgendwie so ein bisschen untergehen lassen, dass man sie so schematisch grob erkennt und was da passiert. Und das Cover, das mag ich. Also wenn man bei, ja, jetzt Google oder was auch immer, Hood Black, das Album Xabat eingibt, da kommt das Foto. Das,
vielleicht das mag ich. Kriegen wir die Erlaubnis, dass wir das auch teilen dürfen. Dann könnt es auch in den Shownotes auf jeden Fall checken.
Mit Sinn,
ja. Ja, krasse Geschichte.
Aber auch da finde ich es generell super spannend. Also auch, also es sind nur Covers, sondern auch Dokumentation von Künstler auf Konzerte, auf Musiker. Da bin ich halt auch ganz, ganz stark geprägt aus den 80er von den Rolling Stones Magazinen, so mit Ozzy Osbourne und was auch immer, was die da gemacht haben. Und ich betrachte es als naive Destruktion. Also ich glaube, die waren alle so selbstzerstörend, aber wussten es gar nicht, glaube ich, so, dass wenn man jeden Tag nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll, dass da mit irgendwann mit 60 Jahren dann am Arsch ist. Ich glaube, das war denen gar nicht so bewusst vielleicht und haben ihren Moment gelebt. Und wenn ich heutzutage Künstler betrachte, ist halt alles so Yoga, Healthy, Ingwertee. Und das ist voll langweilig, was da am Backstage passiert. Und ich wollte schon immer, also ich bin halt viel mit Popmusiker unterwegs und ich suche noch immer so eine Musikrichtung, wo wirklich so destruktiv ist, und auch Kunst ist, soll für mich entweder was entweder neu aufbauendes sein, was es noch nicht gab, oder es soll halt alles zerschlagen. Und so, also aber in Form von Kunst natürlich. Ja. Und das liebe ich und nach suche ich, und ich gehe jetzt auch das Spätjahr mit der Band mal auf Tour und hoffe eigentlich genau sowas zu dokumentieren. Und natürlich wollte ich nicht, dass mein Kind diese Musik konsumiert und das als Vorbild hat. Also wie gesagt, das tue ich ganz klar trennend voneinander. Aber aus fotografischer Sicht finde ich das super, super spannend, was da drumherum so alles passiert, ohne irgendwas zu befürworten zu wollen.
Krasse Nummer. Das ist so witzig, dass das komplett auseinandergeht mit dem, was Alex über seine Cover erzählt. So, das eine ist so eher der Zufall und sein Style, der dann deshalb zum Cover wird, und bei dir ist es das Gesetzte und die Vision von irgendwas. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Zum einen, falls ihr ihn nicht kennt, Pascal Kerouche, packen wir in die Shownotes. Ein Dude, der einfach auch krasse Geschichte. Es gibt Podcasts, in denen er schon seinen Lebensweg erzählt hat. Fotograf, der...
Absoluter Wahnsinn.
Absoluter Wahnsinn. Der ist einfach mit nichts rüber nach New York damals, glaube ich, gegangen und hat dann per Zufall irgendwie angefangen, Fotos zu machen auf so einer Hip-Hop-Party von Snoop Dogg und dann Kontakte hergestellt. Das ist jetzt die sehr, sehr kurze Version. Und irgendwann wurde er auf jeden Fall der Haus- und Hof-Fotograf von Snoop Dogg, der ihn begleitet hat und der eine ganze Rap-Szene im Prinzip neu fotografiert hat. Wahnsinnsgeschichte. Wenn ihr euch das mal zusammen googeln wollt, mega.
Was ich dazu sagen noch kann, also was mir so im Kopf geblieben ist, Snoop Dogg, also klar, super viel Zufallsgeschichten und Partys und einfach da noch mit ins Auto und hier und da die Party dokumentiert und irgendwann ein Cover für Snoop Dogg fotografiert und er hatte wirklich kein Geld und Snoop Dogg fragt, was willst du dafür, was kann ich dir bezahlen? Und der ist so einfach nix, ich bin einfach froh, da zu sein. Und ich glaube, das war dieser Punkt, wo der dann andere gecheckt hat, okay, der macht es nicht für Geld, der will wirklich so Kunst und was für uns hier schaffen. Und das war quasi dann so, ich glaube, so der Ritterschlag für ihn. Weil danach, also der hat ihn dann trotzdem irgendwie Geld zugesteckt wahrscheinlich, aber so, ey, ich mach's wirklich, um hier zu sein. Und ich glaube, so, das war ein wichtiger Key, was ich auch so für mich nochmal mitgenommen habe. Dass man, gerade wenn man mit Künstlern was macht, nicht primär fürs Geld und irgendwas abschnappen will, sondern wirklich Teil sein, was mitkreieren mag.
Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Kontrast, zumindest was ich mal gelesen habe zu dem Oasis-Cover What's the Story, Morning Glory. Ich, wie gesagt, das ist gefährliches Halbwissen. Ich meine gelesen zu haben, dass eigentlich die Band oder Liam und Noel auf dem Cover sein sollten, aber die das früh morgens in London geschossen haben und die halt nicht aufgekreuzt sind. Keine Ahnung, ob es ein Mythos ist, aber ich glaube, sowas kann es natürlich auch geben, dass eine gewisse Spannung zwischen den Fotografen und den Musikern an sich herrscht. Vielleicht kannst du noch mehr darüber erzählen, Nico, aus dem Nähkästchen. Aber das meine ich gelesen zu haben. Von daher denke ich, kann ich mir das gut vorstellen, dass es eventuell so sein könnte. Aber ich glaube, zumeist läuft das, glaube ich, gut Hand in Hand, so wie du es beschrieben hast, Nico, oder auch bei mir, dass es dann eine Kollaboration ist.
Ich wollte noch eine kurze Mini-Geschichte erzählen zu langweiligen Backstage-Bereichen. Ich habe vor langer Zeit, als ich noch bei der WAZ war, ein Interview-Video-Format gehabt, das hieß Soundcheck. Da habe ich mit Leuten über Musik gesprochen, die sie inspiriert haben. Das heißt, ich habe ihnen kurze Musiksnippets angespielt und sie haben dann etwas erzählt, was dieser Song, dieses Album mit ihnen gemacht hat. Und ich habe einmal Jesse Hughes von den Eagles of Death Metal in der Bochumer Zeche interviewt. Damals war mein Kollege André dabei und er hatte das Interview vorbereitet. Deshalb musste ich Kamerakind spielen und ich hatte mich so ganz schräg unter ihn so gelegt. Also der Jesse saß auf so einem abgefuckten Sofa, ich glaube so einem ganz grünen Sofa, und der Backstage-Bereich von der Zeche in Bochum ist auch wirklich abgerockt und das sieht wirklich nach Rock'n'Roll aus. Und die ganze Zeit hat der Jesse mit mir geflirtet, aus Spaß. Und ich war so, was passiert hier gerade? Und dann hat er sich während des Interviews noch einen gebaut und das war so Rock'n'Roll in dem Moment für mich. Das kannte ich vorher nicht, muss ich sagen. Der hat da jetzt nichts abgerissen oder sowas, aber es war so eine kuriose, lustige Situation und das Interview war aber total locker und spaßig. Das ist mir total in Erinnerung geblieben. Also das war wirklich ein richtig, richtig cooler Moment, so. Ein richtiger Rock'n'Roll-Moment, ohne abzustürzen.
Ja.
Ich habe zwei Leute nochmal gefragt zum Thema Plattencover. Soll ich die mal einmal reinholen für euch? Dann würde ich euch das vorspielen. Das eine ist mein lieber Freund Mischa, der ja auch schon zweimal bei uns im Podcast war und der ja unter anderem auch Albumcover für verschiedene Künstlerinnen und Künstler schon geshootet hat. Und er hat ein Albumcover reingeschickt, was er total schön findet. Und ich habe ihn gefragt, warum? Und das ist seine Antwort.
Future Islands, das Album heißt Singles, beziehungsweise die Vinyl. Und ich kann tatsächlich gar nicht so viel sagen dazu. Ich weiß weder, wer das Foto gemacht hat. Ich weiß nicht, also ich dachte, klar, ich könnte da jetzt reingehen, warum mir das gefällt, aber ich finde das einfach schön. Es ist so, manchmal hat man ja so Sachen, das findet man einfach schön, ohne das so richtig benennen zu können. Und das ist eines dieser Cover. Das ist irgendwie so, das ist so perfekt als Vinyl. Das ist auch auf so geilem matten Papier gedruckt und so. Ich finde es einfach schön. Es hat irgendwie was auch von Frankreich. So diese Streifenmuster, blau, rot, alles irgendwie so. Gibt mir so Frankreich, Mittelmeer. Vibes, aber irgendwie auch so eine Sehnsucht nach Meer, nach Himmel, nach, weiß ich nicht. Und dann ist der Kopf weg und dann sind die Wolken und ich finde es einfach schön. Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße zurück. Ich zeige euch das gleich nochmal hier ein bisschen größer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Könnte auch Portugal sein, muss nicht Frankreich sein.
Ja, stark.
Aber ich finde, was er sagt, ist ja auch das, was wir auch schon grob angesprochen haben. Ein Cover ist eine Einladung. Im besten Fall löst es irgendwas in dir aus, oder?
Ja, komplett.
Und man nimmt sich, wie gesagt, halt einfach mal wieder Zeit für ein Bild lang zu betrachten und sich Gedanken drüber zu machen. So wie er das jetzt beschrieben hat, finde ich, es klang wie Poesie.
Ja.
Und wann macht man sich so im digitalen Zeitalter so viel Gedanken über ein Foto? Das geht ja gar nicht, gell?
Ja, du denkst ja auch, was hat sich der Künstler dabei gedacht oder die Band oder, wie gesagt, da kommen wir zurück zu der Message und auch nochmal zurückzukommen zu diesem Instagram-Filter oder dieser Filter, der dieses Plattencover macht. Ich glaube, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich meine, mich hat das jetzt so ein bisschen angerissen, ohne Ihnen das zu unterstellen, aber es ist ja auch ein gewisser Sinn von Nostalgia, der da hochkommt.
Ja.
Zumindest bei uns vielleicht. Bei der neuen Generation ist wieder was anderes, denke ich mal. Kann man ja vielleicht eventuell unterscheiden, aber es geht ja auch darum, dass man an seine Kindheit denkt und Da hatten wir diese Plattencover oder Kassettencover teilweise auch, das Zurückspulen und so weiter. Und das Ende der Platte, dieses Geräusch, das vergisst man ja nie, wie sich das anhört, wenn die Platte zu Ende gelaufen ist. Und ja, das beschreibt das ziemlich gut. Ich glaube, Micha hat das sehr gut auf den Punkt gebracht.
Ja, ich hatte den Gedanken auch gestern Abend, und das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass so Musik, aber auch in Verbindung eben mit der Fotografie oder der Artwork auf dem Albumcover ja so eine Art Zeitkapsel, Zeitreise ist. Weil was sind die Dinge, die uns an bestimmte Momente erinnern lassen? Das sind visuelle Sachen, das sind natürlich auch Sachen über die Ohren oder auch Gerüche oder sowas. Und das ist irgendwie dann ein Gefühl, was mitschwebt, wenn du einen Albumcover siehst, wenn ich jetzt an meinen Plattenschrank gehe oder meinen CD-Schrank gehe und sehe eine Platte, die ich lange nicht gehört habe. Ich weiß sofort erstens, welche Musik drauf ist. Ich weiß auch ziemlich häufig, wann ich die Musik mal gehört habe, also wenn es eine emotionale Verbindung gibt. Und schon hast du diese Dreifaltigkeit, möchte ich es nennen, zwischen Erinnerungen, Cover und Musik, was total cool ist.
Und du weißt ganz genau, wo der Fleck auf der Platte ist, wenn die mal knackt oder rüberspringt.
Genau.
Ja, und auch dieses Nostalgische, ne? Also ich versuche mir das auch immer wieder zu reproduzieren, weil natürlich jetzt, früher hat man halt 5 Platten gehabt und nicht wie heute Spotify die ganze Welt, ne?
Ja.
Zum Beispiel, wo mir das aufgefallen ist, wo ich 2016, also ist auch noch nicht so lang her, da war ich zum Beispiel das erste Mal in Portugal, da wo ich jetzt gerade bin. Und das war für mich eine super prägende Zeit, also es war eine sehr spezielle Zeit in meiner Lebensphase. Und da bin ich einmal mit dem Auto von unten also unten von der Algarve hoch Richtung Lissabon gefahren und nur der Küste entlang. Das ist über 2 Wochen. Und zu der Zeit habe ich auch nur ein Album gehört. Das war auch zufälligerweise Kitschkrieg. Und wenn ich dieses Album höre, also egal welcher Song von dem Album, aber da kommt genau dieses Gefühl, diese Stimmung auf. Und ich muss jetzt gar nicht, wie gesagt, so weit ausholen, irgendwas, eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Und ich finde es super, super schön. Und ich habe jetzt eine Verbindung mit dem Kunstwerk oder mit der Platte. Und sowas versuche ich mir jetzt immer wieder zu reproduzieren. Zum Beispiel immer, wenn ich einen Roadtrip mache, ne, und da lasse ich also im Auto immer nur ein Album laufen. Zum Beispiel auch, vor 3 Jahren, wo wir das erste Mal mit unserem Kind durch Portugal gefahren sind, da lief von Crow dieses neue Album, wo mir fällt es leider gerade der Name nicht ein, wo Mix so der verrückte Arty Crow und der Daft Punk Crow, wenn ihr wisst, was ich meine, das Album. Ja. Also da lief nur dieses. Und jetzt läuft bei mir zum Beispiel dieses Mal läuft nur Lennon Liam rauf und runter. Und ich finde es einfach nur geil und weiß einfach, wenn ich wieder in 5 Jahren das Album höre, das war diese Zeit und dieser Moment. Und das kann man auch mittlerweile also bewusst reproduzieren. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist, nicht zu viel zu hören, sondern sich auf dieses eine und auch das bewusst rausgesucht, weil das genau diese Stimmung, die ich gerade durchfühle und so, das wieder so das widerspiegelt und wieder neue Verbindungen schaffen. Und ich glaube einfach nicht, das geht mit einer Standard-Spotify-Playlist. Das geht, glaube ich, nicht.
Ja, und das ist auch so ein selbstverstärkendes System. Ich glaube, du drückst ja ganz oft auf Replay dann auch auf diesem Album, wenn du auf diesen Trip bist. Weil das einfach irgendwie, du merkst, es passt, es läuft, es ist ein Flow, der sich ergibt und du fühlst dich gut. Und dann ist das auch schon so ein Mechanismus, der von da fast alleine läuft. Ja, ich habe auch solche Erlebnisse teilweise mit der Arbeit oder wenn man auf Reisen geht, dass du gewisse Lieder hörst und mitkriegst. Oder ich mache mir am meisten mittlerweile Playlisten, aber vielleicht soll ich das mit dem Album mir mal zu Herzen nehmen, weil das slowt ja auch schon ein bisschen down. Ich hatte auch so ähnlich, oder das Geile ist natürlich dann, wenn du das gehört hast und nach Jahren dann wieder hörst und dann plötzlich diese ganzen Vibes und Emotionen eigentlich und Gerüche und Geschmäcker auch zurückkommen, die du kennst. Ich kenne das auch von Portugal, da habe ich auch gewisse Musik gehört. Aber ich hatte das ganz krass, vor einigen Jahren war ich in Sarajevo und da war ich mit einem Kumpel aus Litauen, waren wir in der Kneipe oder so, haben noch ein Bier nach der Arbeit getrunken und plötzlich höre ich Quantic. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. War in den 2010ern, 2000ern. Ich glaube, der macht immer noch Musik. Kann ich nachher mal raussuchen. Anyway. Auf jeden Fall lief da ein Song, den ich kannte und den ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört habe, aber immer absolut fantastisch fand. Und dann, als ich direkt nach Hause kam, direkt sofort die Dinger, die Platten rausgesucht und direkt wieder gehört. Und seitdem ist das auch auf meiner Playlist drauf wieder. Und das ist einfach schön.
Ich hatte das mit meiner Frau bei Blank & Jones, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die haben so Relax Edition Alben gemacht, wo wirklich so Chill-Out-Mucke ist, die wirklich einfach mega entspannt ist. Und Relax Edition 5 war unser Soundtrack von unserem allerersten Urlaub in Kroatien. Und jedes Mal, wenn wir dieses Gefühl wieder zurück nach Bochum holen wollten, haben wir einfach dieses Album gehört. Bis heute ist das für mich ich habe es mit Sicherheit jetzt ein Jahr nicht mehr gehört, aber als du das erzählt hast, Nico, habe ich direkt gedacht, ah ja, okay, cool, das werde ich demnächst mal wieder anspielen, um die alten Erinnerungen wieder reinzuholen. Habt ihr das auch? Ich höre gerne Fest und Flauschig zum Beispiel den Podcast, und die haben ja die Fidi und Bumsi Playlist mit ihren Songs, und gerade Olle Schulz hat ja auch echt einen geilen Musikgeschmack mit coolen Künstler und Künstlerinnen, die man noch nicht kennt. Und ich bin dann häufig auch sehr neugierig und mache dann einfach, während dieser Podcast läuft, wechsle ich die Playlist und gehe dann auf diese Fidi und Bumsi Playlist und bin dann aber, Stichwort Rabbit Hole, plötzlich in der Musik gefangen. Also ich gehe gar nicht zurück zu dem Podcast, sondern höre mir dann das ganze Album von dem Künstler oder der Künstlerin an, die da irgendwie gefeatured wurde. Oder auch wenn es bekannte Songs sind, wo da irgendwie, keine Ahnung, gesagt wird, hier, der Song, den packen wir jetzt auch drauf. Und dann denke ich mir so, ah ja, krass, geiles Album. Das muss ich mir jetzt anhören.
Ja, voll. Also ich finde eigentlich, das ist so der eigentliche Mehrwert von dem Podcast. Diese Fidi und Bumsi Playlist und die Stories von drumherum vom Olli Schulz da. Also das ist so eigentlich so, denn ich glaube, der größte, stärkste, ohne dass die jetzt immer die Woche politisch aufarbeiten oder wie auch immer. Mit viel Satire gespickt, aber diese Fidi und Bumsi Playlist ist eigentlich so das Key-Ding von denen.
Ja,
ich kenne den Pod oder ich höre den Podcast nicht, aber ich meine, wir brauchen ja alle Impulse, um neue Musik zu kennen. Es gibt ja auch irgendwie so einen Spruch, ist der auf Englisch? Die Freunde, die dir andere Musik empfehlen, sind dir die besten Freunde oder irgendwie sowas geht das. Also irgendwie sowas.
Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, ich muss den nachher mal raussuchen, gibt es irgendwie so einen Spruch. Das sind die besten Freunde, die dir neue Musik empfehlen. Ja, und YouTube und so weiter, und Spotify nutze ich gar nicht, weil das Problem ist auch, um zurück auf Vinyl oder auf physikalische Geschichten zu kommen, du kriegst einfach auch nicht alles elektronisch heutzutage. Gibt's leider nicht. Es gibt viele Platten, die suche ich, beziehungsweise möchte ich gerne hören, und die muss ich mir dann irgendwie woanders runterziehen und dann auf meine Playlist packen. Das ist echt schade. Klar, es ist Spotify und Apple Music oder wie sie auch mal heißen, oder YouTube. Ist natürlich convenient, das ist in deiner Hosentasche, du hast es immer dabei, was ich auch komplett verstehen kann. Aber wir geben ja auch eine gewisse Autonomie auf, die wir gerade ja auch schon angesprochen haben. Du nimmst dir die Zeit, du guckst dir das Cover an. Und für mich ist eigentlich der Knackpunkt eben, dass es gewisse Musik, gewisse Tracks auf diesen Plattformen nicht gibt. Mhm. Die existieren nicht mehr. Die wurden damals irgendwie rausgelegt in einer geringen Stückzahl. Gibt's nur analog irgendwo zu kriegen, teilweise auch dann sehr teuer, weil es natürlich Sammlerstücke sind. Und ich denke mal, das versuche ich zumindest so ein bisschen zweigleisig zu fahren, ne? Um das Beste rauszuholen. Aber um nochmal kurz auf den Vibe oder warum man Musik auflegt, was ich auch oft mache, ich will jetzt natürlich keine Politik reinbringen in den Podcast, lieber David, dann reden wir öfter zu, aber manchmal frustriert mich natürlich, was außen in der Welt vorgeht, und dementsprechend lege ich dann auch meine Musik auf. Es kommt immer auf die Tagesform an, oder wenn du nach Hause kommst, bist kaputt, oder wie ich vorhin schon gesprochen habe, am Samstagmorgen, wenn alles so ein bisschen chilliger ist, dementsprechend legst du dann eine Platte auf und oder eben halt auch Punkmusik oder irgendwas Rebellisches.
Ja, das ist doch ganz normal, dass wir unsere Gefühle auch mit Musik kanalisieren. Also ich weiß ganz genau, wenn ich einen schlechten Tag hatte und im Auto sitze und ich einfach frustriert bin oder sowas, dann passiert es nicht selten, dass ich irgendwie das alte Bodycount-Album mir anhöre, weil ich genau das in dem Moment brauche. Ich will einfach nur laut und Gitarre und böse und Double Bass Drum bis zum geht nicht mehr. Obwohl das eigentlich.
Geiler Song.
Ja.
Extrem geiler Song. Den könntest du jetzt auf die Fidi und Bumsi Playlist machen. Ja. Das ist ein richtig böser Song.
Ja, absolut.
Okay, ich habe den Spruch gefunden. Ich habe mal kurz gegoogelt. Friends who introduce you to new music are very important.
Ja. So.
Kann ich nur unterstreichen.
Ja, genau so ist es. Ja, auf jeden Fall ist es doch das, was es ausmacht. Und das, was du gerade gesagt hast, Alex, mit der Nicht-Auffindbarkeit oder dass es einfach die Dinger nicht gibt. Ich habe zum Beispiel neulich enorm Lust gehabt, ein Album zu hören, was auch kein Mainstream oder so ist, aber was mich irgendwie bewegt hat und was ich immer schön fand, von dem Film Bandits mit Katja Riemann und Nicolette Krebitz und Jasmin Tabatabai. Da gibt's einen Original-Soundtrack. Das ist der Film. Da geht's um ist so ein bisschen die moderne weibliche Form von Blues Brothers. Es geht um Frauen, die in einem Gefängnis sind. Die haben dort im Gefängnis eine Band und die hauen aus dem Gefängnis ab und sind dann auf der Flucht vor der Polizei und geben dann so 2-3 Konzerte irgendwie und die spielen Spielchen mit der Polizei. Das Album ist der Soundtrack zu dem Film. Das Album erzählt diesen Film in Musik nach. Und es gibt's einfach bei Spotify nicht, es gibt's bei keinem Anbieter irgendwie. Und ich habe aber die CD gekauft, allein ich finde sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die CD ist. Ich weiß aber, dass ich die CD damals digitalisiert habe. Und ich habe jetzt tatsächlich eine alte Festplatte gefunden und habe die MP3s gefunden. Und habe die jetzt auf meinem Handy. Und immer, wenn ich jetzt diesen Song höre oder diese Lieder hören möchte, was alle 5 Jahre wahrscheinlich einmal vorkommt, weiß ich jetzt, wo sie sind. Jetzt kann ich das hören. Jetzt ist es meine Verfügbarkeit. Aber es gibt's halt nicht bei Spotify.
Hast du jetzt offiziell gesagt, dass du eine Raubkopie gemacht hast? In der Öffentlichkeit?
Nee. Nein, ich habe eine Sicherheitskopie gemacht.
Eine Sicherheitskopie.
Okay, diesen Part müssen wir nochmal zensieren.
Nein, Spaß.
Nein, aber es ist ja eine Sicherheitskopie. Ich habe ja damals 19 Mark für dieses Album ausgegeben oder sowas.
Apropos Nicolette Krebitz, ja. Und gute Albumcover. New Order, Get Ready von 2001. Auch ein super Cover. Hat Nicolette Krebitz drauf, ich weiß nicht, wie sie drauf gelandet ist. Hat wahrscheinlich damals noch gemodelt oder so. Kann man sich auch gut angucken.
Sie ist auf dem Cover?
Sie ist auf dem Cover.
Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die der pubertierende David gemacht hat früher. Ich war verliebt in Nicolette Krebitz und ich habe noch nie irgendeiner prominenten Person irgendwie einen Autogrammwunsch oder sowas geschrieben. Aber nee, ich habe damals Nicolette Krebitz einen Brief geschrieben. Was soll ich sagen? Sie hat geantwortet und mit ganz tollen Zeilen und ich hatte auch Liebeskummer und sowas und erinnere ich mich sehr gerne zurück. Eine tolle Frau, in die ich damals sehr verliebt war. So, Nicolette, wenn du das hörst, ne, das war ich damals. Ich habe heute Morgen auf Anraten von der blaue Klaus, der uns immer sehr fleißig bei Instagram @wts_pod markiert in seinen Stories, vielen lieben Dank. Der hat mir gesagt, ich soll doch mal Sven Niemann anschreiben. Der kennt sich gut aus. Sven Niemann ist in Paderborn ein DJ und Podcaster auch. Und er kennt sich ganz gut mit Records aus. Und ich habe Sven angeschrieben und ihn gefragt, ob er uns was reinschicken kann. Und zwar habe ich ihn gefragt, was macht für dich ein gutes Plattencover aus? Und deine Top 3 Plattencover of all time, was natürlich die einfachste aller Fragen ist. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich bin sehr gespannt. Lass uns da einmal gemeinsam reinhören.
Let's go.
Ja, also auf jeden Fall gibt's ja ohne Ende spannende Plattencover. Ich sammle auch manchmal Platten nur wegen dem Cover, wo dann die Mucke gar nicht so wichtig ist. Dieses Cover ist natürlich schon super zentral und das kann aber ganz unterschiedlich sein. Es kann irgendwie eine krasse Fotografie als Basis haben. Das kann irgendwie ein gemaltes Kunstwerk haben. Das geht ja dann über Leute aus der Graffiti-Szene, Street-Art-Szene. Banksy hat ja schon Cover gemacht. Super spannend. Klassische Gemälde, die irgendwie drin auftauchen. Rein grafische Sachen. Sammel aber auch so trashige Sachen. Habe ich natürlich auch leider eine Schwäche dafür. Deswegen habe ich da auch 2-3 große Fächer eigentlich nur, wo ich das Cover nur spannend finde und die Mucke scheiße ist. Sowas finde ich halt auch super. Super spannend. Genau. Finde ich so pauschal lässt sich das fast gar nicht sagen. Also wenn ich das Ding in der Hand habe und denke so, wow, geiles Cover, packe ich mir die erstmal ein. Genau, und das können ganz unterschiedliche Aspekte abdecken. Bin auch gerade auf dem Flohmarkt und habe mir jetzt wieder eine nach dem Cover gekauft. weil ich ja mich relativ viel auch mit dem Thema Graffiti auf Plattencovern beschäftige. Und generell so handgezeichnete Sachen, Schriftzüge, eine geile Typo, Kalligrafien, alles, was so in die Richtung geht, das nehme ich eigentlich auch immer generell mit. Genau, habe ja zu dem Thema schon 2-3 Mal einen Vortrag mit Falk Schacht auch gemacht. Das Ding, was ich heute gekauft habe, da war halt so ein handgemalter Schriftzug von WAP auf einem kölschen WAP-Cover. Und wir haben damals halt auch in so alten Fotobeständen auch so, nicht jetzt wahnsinnig beeindruckende Pieces, aber zumindest so ganz spannend flächig gestaltete WAP-Graffitis in den 80ern in München entdeckt. Und ja, das war, man merkt halt, dass es quasi so gerade so Anfang der 80er, später der 70er einfach wirklich auch explodiert und auch da schon in allen Bereichen irgendwie auftritt, weil es halt so das spannende Thema oder die spannende Strömung in der Kunstwelt war, irgendwie mit Sprühdosen, mit Schrift irgendwie künstlerisch zu arbeiten, und es explodiert dann irgendwann in den frühen 80er Jahren in Deutschland. Und das ist sehr, sehr spannend, sich näher anzuschauen. Jetzt ist mein Akku gleich leer und ja, keine Ahnung, ob du damit was anfangen kannst.
Genau. Vielen Dank, Sven. Habt ihr Gedanken dazu?
Ja, ich finde es toll, dass er sich die nach Cover kauft und dann die Musik hört.
Schöne Grüße vom Paderborner Flohmarkt gerade.
Ja, ich finde es auch spannend, aus welcher Richtung er da kommt, dass er sich jetzt für die Graffiti auf den Covern interessiert. Ich auch super spannend, weil da gibt's, glaube ich, so einiges, weil das ist ja auch wieder reflektiert über eine Subkultur, die in den späten 70er und in den Mitte 70er angefangen hat. Also
das ist ja ein unfassbar breites Thema, was wir hier versuchen zu reduzieren auf die Fotografie. Welchen Punkt ich noch spannend fand, da verlassen wir auch nochmal ganz kurz die Fotografie, ist Banksy. In den 70er Jahren hat ja auch Andy Warhol beispielsweise super viele berühmte Cover designt und gemacht. Ich erinnere da nur an die berühmte Banane beispielsweise.
Mhm. Richtig.
Wahnsinn. Vielen Dank, Sven. Das hat Spaß gemacht, dir zuzuhören, und ich hoffe, das Hupen galt nicht dir, dass du irgendwo im Weg standst, wo keiner vorbeikam. Ich habe noch 5 Zitate mitgebracht, die ich gestern rausgesucht habe, und würdet ihr euch einfach vorlesen und mal schauen, was eure Punkte dazu sind, ob ihr da Gedanken, Gefühle zu habt.
Hau raus.
Habt ihr Bock dazu?
Ja, leg los.
Okay. Das erste Zitat, was ich gefunden habe, ist von Kendrick Lamar, dem großen Kendrick Lamar, über das Cover von To Pimp a Butterfly, und er sagt: "That cover is everything I represent, it's me, it's us." Also das Cover ist alles, was ich repräsentiere, es bin ich, es sind wir. Und das Bild zeigt Schwarze vom Weißen Haus, 20 Afroamerikaner vom Weißen Haus, die da irgendwie versammelt sind, und hat natürlich eine ganz krasse politische Botschaft, wie bei Kendrick Lamars Songs und Dingen, die er macht, eh immer. Was sagt ihr dazu?
Ja, das Cover kenne ich natürlich. Ist ein super starkes Bild. Hat eine ganz, ganz powerful message, würde ich mal sagen. Und dieser Kontrast mit dem, dem Spannungsfeld, den er da spielt. Kannst du sehr viel hineininterpretieren. Ich kenne das Album selber nicht, hab's nicht gehört. Von daher kann ich dazu leider nichts sagen, wie das aligned mit der Message in der Musik. Aber ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht.
Ich finde es eine große Würdigung quasi an das Foto auch, oder zu sagen, dass jemand wie er sagt, das ist alles, was wir sind, auf ein Bild gebracht. Das ist schon respektabel. Also es ist schon eine krasse ja, und vielfältige Person, und wenn er sagen kann, das kann ich auf ein Bild reduzieren, das ist all us, das ist schon krass.
Ja, das ist so ein Ritterschlag irgendwie, ne? So ein, wie er das wahrscheinlich hoffentlich auch so von seiner Musik interpretiert haben möchte, ist es das, was das Foto dann eben auszeigt auch.
Ja, ja, ich würde da gerne noch mehr drüber erfahren über dieses Bild und der Geschichte. Weil warum ist das in Schwarz-Weiß zum Beispiel? Das ist ja auch ein Statement.
Ja, absolut. Ich glaube, dass du das bei ihm ziemlich sicher das Album hören musst, um das Bild genauer zu verstehen.
Ja, dann mache ich das jetzt mal.
Gute Freunde empfehlen dir neue Musik.
Ja, ihr seid wichtig.
Ich denke, auf dem Foto passiert auch so viel. Ich glaube, da müssen wir jede Ecke auseinandernehmen. Was bedeutet, also die ganzen Geldscheine, auch die ganzen Kids und die Dollarscheine und die Flasche hier und da. Ich glaube, da ist viel Symbolik da, und auch wie der eine da noch lacht und der andere noch irgendeine Geste macht. Also ich glaube, und der eine liegt so schräg auf dem Boden. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Symbolik dabei, wo man...
Ich meine, das ist ja auch ein prädestiniertes Beispiel, dass du dir das, die Platte auflegst und das Album in die Hand nimmst und dann wirklich, wie du schon auch sagst, Nico, 4-5 Stunden da sitzt und die auf dem Loop hast, die Platte, und dir die Plattencover anguckst. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich klein war und zu Hause eine Platte von den Blues Brothers gefunden habe, ein Live Bootleg. Und aber da war nicht das Cover so, dass das Frontcover das Wichtige, sondern was hinten drauf war. Und zwar war das, zumindest was ich mich erinnern kann, das erste Mal, dass ich die Band im Backstage-Bereich gesehen habe. Jetzt, wenn ich mir das Bild angucke, das ist mit Sicherheit inszeniert, weil sie alle sehr gut drapiert da aufstehen. Aber jeder macht so ein bisschen was anderes. Du siehst, dass es ein Nach-der-Show ist. Die sind alle ein bisschen verschwitzt. Aber es ist halt super viel los auf dem Bild, weil die Blues Brothers, wie viele Leute waren das? 15 Leute oder sowas. Und daran kann mich halt auch echt gut erinnern, dass du dir eben dieses Cover nimmst und da wirklich lange wie auf einem Suchbild oder auf einem Wimmelbild drauf guckst und, ah, was hat er da und hier und da. Da liegt ein Flyer rum und da liegt ein Tape-Deck. Was hören die da gerade für eine Musik? Ähnliches hatte ich zum Beispiel auch mit den Covers von den Dead Kennedys. Das müsst ihr euch mal angucken. Die haben auch wahnsinnig provokative Fotografie natürlich gehabt. Teilweise auch ein bisschen natürlich Gewalt, wie genauso wie Rage Against the Machine. Also Protestmusik. Aber halt auch viel mit Collagen gearbeitet. Das hat Zeitungsausschnitte genommen, die auf die Bilder geklebt. Und das finde ich auch immer total faszinierend. Kann ich mir jetzt stundenlang angucken.
Ich habe noch ein zweites Zitat für euch von Tom York von Radiohead. Hier geht's nicht so um Fotografie, und das Album, wenn ihr es euch mal auf den Schirm holen wollt, ist Kid A von 2000. Und er sagt, the artwork is an extension of the music. Also das Artwork ist eine Erweiterung der Musik. Und das Cover ist von Stanley Donwood. Und er sagt halt damit, dass dieses Cover im Prinzip es schafft, den Klang und das Bild in eine gemeinsame Atmosphäre zu bringen. Es ging dann bei diesem Cover nicht um einzelne Songs, sondern um eine grundsätzliche Stimmung.
Mhm. Die Frage ist, also erstens, sind es Eisberge oder sind es nur Spitzen oder sind sie Soundwaves? Was gibt's viele in
der... Ich habe ähnlich gedacht mit den Soundwaves. Ich habe mich ein bisschen erinnert an Joy Division gefühlt. Unknown Pleasures, auch ein ganz berühmtes Cover, wenn nicht mit das berühmteste überhaupt. Ja, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Auch wenn es jetzt dreidimensional ist. Ich hätte auch an Soundwaves so ein bisschen gedacht.
Ja, aber finde ich spannend, dass wir jetzt plötzlich das rein interpretieren, ne? Sind es Soundwaves oder sind es Eisberge oder schneebedeckte Tannenbäume irgendwie? Also das ist ja genau das, was Kunst auch machen soll. Dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt, die, wenn wir das Album jetzt hören würden dabei, das vielleicht unterstreichen würden, was wir denken. Oder vielleicht auch das Gegenteil irgendwie erzeugen würden.
Gut.
Okay, dann habe ich noch ein drittes Zitat von Anton Corbijn. Das ist der Fotograf, der unter anderem für Depeche Mode und Joy Division, wir hatten sie, fotografiert hat. A good photo doesn't have to be technical perfect. It has to feel. Also ein gutes Foto muss technisch nicht perfekt sein. Es muss dich etwas fühlen lassen. Das hat er grundsätzlich gesagt. Und er steht ja für atmosphärische Fotografie. Alex, du kannst das vielleicht noch ein bisschen genauer definieren. Vor allem aber auch Schwarz-Weiß-Artworks. Den Punkt haben wir, glaube ich, ganz gut abgearbeitet hier, was er gerade gesagt hat, oder?
Ja, ich glaube, das zieht sich jetzt durch die ganze Folge schon. Es fing mit den Filtern an, welche Alben haben wir zuletzt gehört, warum, was sind unsere Lieblingsalben. Ich meine, ist ja immer ein Gefühl mit verbunden, auch was Nico sagt mit dem Roadtrip und dann das Albumcover, was du damit verbindest. Ich glaube, das ist, wenn wir einen roten Faden haben, dann ist es bestimmt dieser.
Passt ganz gut auch zu dem vierten Zitat, was ich euch noch mitgebracht habe, von Storm Torgerson. Der hat unter anderem für Pink Floyd und Led Zeppelin die Cover designt. I wanted to make a cover that didn't say anything and therefore it says everything. Das hat er im Rolling Stone 2003 gesagt. Also er wollte ein Cover gestalten, das nichts sagt und dadurch aber alles ausdrückt. Krieg ich ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt.
Ja, da kann ich wieder nur die Doku empfehlen von Hypnosis. Das ist einer von denen. Ja.
Packen wir in die Shownotes, und da ging es unter anderem auch um das Dark Side of the Moon Cover.
Ja, das wird ganz, ganz stark gefeatured in der Doku, wie sie darauf gekommen sind. Und ja.
Aber das ist ähnlich wie Nirvana wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, das kennt, oder das Beatles-Cover, das Prisma von The Dark Side of the Moon kennt, glaube ich, jeder. Würde ich einfach mal voraussetzen.
Wenn nicht bewusst, aber jeder hat es mit Sicherheit schon mal gesehen, jeder Erwachsene. Ja.
Schreibt uns gerne, wenn ihr es nicht kennt. Okay, und dann ein letztes Zitat habe ich noch für euch von Brian Eno, Musiker und Soundvisionär, habe ich nachgelesen. Sometimes the cover is more than packing. It's a kind of prophecy of what's inside. Manchmal ist das Cover mehr als eine Verpackung. Es ist eine Art von Prophezeiung dessen, was drinsteckt. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang einmal gesagt habe zum Thema Einladung und Verpackung. Könnt ihr auch fühlen. Sehr schön. Ihr Lieben, ich würde euch noch fragen nach euren Top 3 Covers, aber ich glaube, die sind irgendwie auf jeden Fall schon gefallen, oder? Habt ihr da noch was ihr ergänzen wollen würdet?
Guck gerade mal.
Das ist super schwer zu kategorisieren, auf der eine Kollegin mir untersprach noch nicht. Er müsste unterscheiden in Foto, in Artwork, in Trash, in Graffiti. Das ist so vielfältig. Und dann verbindet man ja noch die Musik und die Erlebnis. So, das ist super, super tricky, da sich zu festzulegen zu müssen. Ich glaube, es wird sich dann auch jeden Tag wieder bei mir ändern.
Ja, cool. Bei mir sind das auf jeden Fall auch Covers, die irgendwie das Gefühl rübertragen. Jetzt spontan fällt mir nur eine, ich kann mich auch nicht festlegen, aber zum Beispiel von Herbie Hancock, Blow Up, von dem Film, da geht's ja auch um Fotografie. Das ist ein ziemlich geiles Cover, weil da ist der Fotoshoot vorne drauf und ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Anyway, guckt euch den Film an, dann seht ihr schon und ist auch auf jedem Poster drauf vom Film.
Ich habe auch kein weiteres Cover mehr für euch. Wir haben aber in der Recherche ganz, ganz viele tolle Webseiten gefunden, unter anderem auch vom Fotomagazin, die sich damit beschäftigt haben. Es gibt Ausstellungen und ganze Webseiten, die die Albumcovers ranken. Das packen wir alles in die Shownotes und das eine oder andere sicherlich auch in den Broadcast-Channel. Ihr Lieben, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt gleich noch eine Platte aufzulegen. Heute ist frei und die Zeit ist auf jeden Fall. Alex möchte noch was sagen, Entschuldigung, bevor ich hier den Haken dran mache.
Ja, ich glaube, wir können das Thema hier nicht so ganz abbinden. Also natürlich die Folge binden wir ab, aber ich sehe das schon als to be continued. Mhm. Vielleicht mit anderen Leuten auch. Du hattest ja auch schon gute Gäste, andere Gäste, die über Musik, Fotografie und Plattencover gesprochen haben. Bob Sala fällt mir da natürlich ein. Schöne Grüße, höre ich immer gerne. Also
witzigerweise, Entschuldigung, ja, dass ich dir ins Wort falle, witzigerweise
ja, gerne.
Wurde mir gestern von einer Künstlerin was ins Feed gespielt, die ein Cover von Bob Sala bekommen hat. Und die hat gesagt, also das hat er irgendwie vor 4 Jahren gemacht. Und witzigerweise wurde es mir gerade angezeigt gestern Abend. Sehr witzig. Also auch Grüße an Bob Sala, Weltklasse-Fotograf.
Yes, absolut. Von daher, ja.
Hört euch gerne Episode 107 oder 106, da war er bei uns zu Gast und wir haben es gestriffen, das Thema Cover, und er hat auch was dazu erzählt. Vielleicht ist es genau das Foto, was du reingespielt bekommen hast. Aber du hast vollkommen recht, Alex. Das ist ein Thema, was immer weitergeführt werden kann. Ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Streifzug gemacht und einmal das Thema versucht hier zu definieren. Das wird jetzt nicht der große neue Plattencover-Foto-Podcast werden. Wir werden weiterhin auch andere Geschichten hinter Bildern erzählen. Aber zum Beispiel Nils Bokelberg, den ich sehr schätze, der hat auch eine ganze Sendung, ein ganzes Format beim SWR zum Thema Plattencover, bei dem er sich explizit immer ein Cover rausnimmt und das dann bespricht und auseinander nimmt und drüber erzählt.
Wie man eine Schreibblockade wegmalt. Hallo bei Coverlover. Ich erkläre euch legendäre Plattencover, diesmal Kid A von Radiohead. Es war so, der Vorgänger OK Computer hat Radiohead zu absoluten Superstars gemacht. Sie waren plötzlich auf dem Rock-Olymp und das mag vielen gefallen, aber der Band war das gar nicht so recht. Und dann war am Schluss aber die Frage, was machen wir aufs Cover? Und da hat Donwood gesagt, sie hätten einfach ein Bild gemacht, wo alles drauf war, was sie interessiert hat. Geometrie, Vulkane, Berge, Feuer und Eis. Und Tom York hat gesagt, das Cover machen war immer das Allerschlimmste. Schön, dass es so schön geworden ist.
Shoutout geht raus. Vielleicht schaffen wir es ja mal, Nils auch dazu zu holen. Auf jeden Fall, danke, dass du die Daumen drückst.
Ja, Alex. Eine Sache nur. Einfach. Wir haben ja so positiv über Plattencover geredet und dem stimme ich auch voll zu. Aber mir fiel bei der Recherche, als ich die Platten mir nochmal angeguckt habe, ein. Ich habe gesagt, ich habe früher als DJ gearbeitet. Da sind Plattencover scheiße, weil sie einfach schwer sind. wenn du die Plattenkoffer schleppen musst und die haben wir dann halt früher alle rausgenommen oder weggenommen natürlich, dass du noch diese Inner Sleeves hattest und in die Koffer gepackt, weil schlepp mal 20, 30 oder mehr Platten oder zwei solcher Kisten rum. Ich habe das jetzt beim Umzug wieder gemerkt, wenn du hunderte Platten transportieren musst, das ist schon echt pain in the ass. Das ist genauso wie mit Büchern oder Platten, ist noch was anderes. Die sind sperrig, sind groß, nehmen viel Platz weg und du kannst halt nicht so viele auf einen Trailer packen oder sowas. Und da ist es leider, ich habe es ja natürlich auch weggenommen, damit sie nicht verhunzen. Wenn du halt auflegst, du fingerst in den Dingern rum, manchmal muss es schnell gehen und die knicken dann ein und ja, auch deswegen schon natürlich. Aber es ist halt Gewicht und das wird dann gespart. Pro-Tipp früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war es immer geil, weil meine Freunde haben auch aufgelegt. Und um sonst in den Club zu kommen, hat man dann halt den Freunden einen Plattenkoffer in die Hand gedrückt und konnte man durchgehen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ja. Man, heute spielen ja MP3 oder haben ihren Laptop dabei, aber wenn du noch ein Vinyl-DJ warst oder bist, das hat gut funktioniert.
Aber eigentlich müssen wir eine Folge mit einer warmen Dusche beenden und nicht mit dem Negativen, wie schwer Plattencover sind.
Egal. Naja, es ist ja auch das Gewicht. Du kannst es ja positiv sehen. Es ist natürlich Gewicht, wenn du es rumschleppen musst, aber es hat ja Gewicht in der Kunst, wenn man es so umdrehen möchte.
So, genau. Und wie viele von uns haben Plattencover an der Wand hängen übrigens auch, ne? Um nicht sie zu schleppen, sondern am...
Entschuldigung, und auch noch zum Abschluss, ein ganz wichtiger Tipp. Ich kann euch auch noch eine Filmempfehlung geben. Hat indirekt was mit Plattencovers und Musik, aber auch mit sehr viel Feeling zu tun. Schaut bitte unbedingt den Film Beautiful Days. Und da sieht man einen japanischen Toilettenreiniger.
Ach ja, der, genau.
Schaut das euch bitte an. Und dann hat man, dann, wenn der Film zu Ende ist, dann heulen wir alle gemeinsam auf einen schönen Song.
Oh, schön.
Okay, das ist die Challenge für wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt und so viele schöne Geschichten erzählt habt. Mir hat's sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt gleich noch eine Scheibe aufzulegen. Und das ist jetzt der zweite Versuch, hier das Ding abzubinden nach anderthalb Stunden. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß, habt verschiedene Geschichten auch so gefühlt, wie wir es gefühlt haben. Und an die Musikerinnen und Musiker da draußen, denkt bitte dran, ein Plattencover ist mehr als eine Verpackung. Macht schöne Plattencover, nehmt euch die Zeit, um das auszudrücken, gemeinsam mit tollen Künstlerinnen und Künstlern. Was ihr als musikalisch macht, dass wir das noch irgendwie schaffen, vorne aufs Cover und hinten aufs Cover oder ins Booklet zu packen. Aber das wisst ihr alles, muss ich euch nicht sagen. Nico, Alex, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude und einen schönen Feiertagsvormittag mit What's the Story.
War voll.
Danke sehr.
War schön.
Schöner Tag.
Hervorragend.
Danke.
Ihr Lieben, macht's gut, abonniert uns, lasst gerne eine Bewertung da. Schön, dass ihr da seid und die nächste Folge 111, da trinken wir gemeinsam Schnäpschen drauf. Die kommt dann in 14 Tagen, 3 Wochen. Freue mich drauf und geht raus, macht schöne Fotos. Bis bald. Ciao.
Tschüss.